ARD.
Bibi, tamshich hala, al ta'atzor.
Bibi, mach weiter, hör nicht auf. Du musst sie vernichten. Ganz Israel steht hinter dir. Das ist es wert für die Sicherheit unserer Kinder und Enkel. Ich lebe mit dem Schaden an meiner Wohnung. Wir haben jetzt eine schwierige Zeit vor uns. Aber ich sage, wir dürfen nicht aufhören.
Das war der Überlebende eines iranischen Raketenangriffs auf Israel. Es gibt aber auch andere Stimmen, wie unser Korrespondent in Tel Aviv berichtet. Auch die Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel in Kanada befassen sich heute mit der Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hat Israels Kriegsführung gegen die Hamas erneut scharf kritisiert. Die EU treibt den Ausstieg aus russischen Energieträgern voran und die Ukraine hat von Russland tausende Leichen zurückerhalten. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi mit der neuen Ausgabe von Krieg und Terror. Es ist Montag, der 16. Juni, 17 Uhr und ich bin heute Nachmittag ausnahmsweise allein im Studio. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Bevölkerung von Teheran aufgerufen, die iranische Hauptstadt zu verlassen. Israel habe mittlerweile die Hoheit über den Luftraum Teherans übernommen, so Netanyahu. Er kündigte gleichzeitig weitere Angriffe an. Die israelische Armee hat bei ihren Angriffen nach eigenen Angaben ein Drittel der Abschussvorrichtungen für Boden-Boden-Raketen zerstört. Der Iran wiederum hat erneut israelisches Territorium, vor allem im Großraum Tel Aviv, mit Raketen beschossen. Meine Kollegin Jessica Chmura hat auf NDR Info mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler gesprochen. Auch er und seine Arbeit stehen unter dem Eindruck der Angriffe aus dem Iran.
Ich sitze tatsächlich gerade in meinem Schutzraum. Der hat den Vorteil, dass das auch mein Büro ist zu Hause. Und da kann man dann schnell mal die Stahlplatte vors Fenster ziehen oder die Eisentür sozusagen zumachen. Das ist ganz gut. Das würde einen direkten Treffer wahrscheinlich nicht aushalten. Und wir hatten tatsächlich heute Nacht hier ziemlich in der Nähe einen Treffer. 900 Meter von mir entfernt ist eine Rakete eingeschlagen. Und das vergrößert das Sicherheitsgefühl natürlich irgendwie nicht. Aber ich bleib mal hier und ich denke mal, jetzt können wir gut senden.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute von hier aus, wollen aber natürlich auch über die Lage jetzt noch sprechen. In Israel beginnt ja anders als bei uns die neue Woche immer sonntags. Wie sieht denn da angesichts eben dieser Tatsachen der Alltag aus?
Also tatsächlich ist es so, dass das öffentliche Leben ziemlich zum Erliegen gekommen sind. Also Schulen sind sowieso nicht geöffnet. Viele Menschen, die es können, haben auch versucht, die Stadt zu verlassen und sind vielleicht bei Verwandten auf dem Land. Das können natürlich nicht alle. Und ansonsten ist es natürlich schon so, dass die Menschen in Angst leben. Immer nachts, das ist die dritte Nacht in Folge jetzt gewesen, gibt es diese Angriffe. Und sie haben eben auch zivile Gebäude, Wohngebiete getroffen. Das sind ballistische Raketen, die haben dann hunderte Kilo Sprengstoff und können eine gewaltige Zerstörung auslösen. Ich habe mir das angesehen. Ich war in einem völlig zerstörten Gebäude, da ist wirklich nicht viel übrig geblieben, da sind Menschen gestorben. Auch heute Nacht gab es wieder 8 Tote hier und das Sicherheitsgefühl der Menschen hat sich tatsächlich nachhaltig verändert. Viele haben tatsächlich Vorräte angeschafft, weil sie eben denken, das könnte noch ein bisschen länger dauern. Viele gehen nachts auch in die großen öffentlichen Bunker und verlassen sich nicht auf ihre privaten Schutzräume, die einige Wohnungen oder viele Wohnungen doch haben hier. Naja, und insgesamt ist die Lage wirklich so, dass sich viele Menschen sehr besorgen und ich denke mal, viele würden auch gerne versuchen, wenn sie es könnten, das Land zu verlassen, aber der Luftraum ist ja auch immer noch gesperrt.
Und Israels Verteidigungsminister, der droht dem Iran unterdessen erneut. Er schreibt auf X, sollten die Raketenangriffe anhalten, dann würden die Einwohner Teherans, Zitat, den Preis zahlen. Wille zu verhandeln sieht anders aus. Ist da eine diplomatische Lösung, Stand heute aussichtslos?
Also Israel Katz, das ist natürlich ein Hardliner, der schlägt immer gerne solche markigen Töne an. Tatsächlich ist es aber natürlich so, wenn man das, was man aus dem Iran hört, dann glaubt, dass dort die Zivilbevölkerung auch leidet. Man sieht ja da auch Angriffe auf zivile Gebäude. Es gibt Menschen dort, die tatsächlich auch beeinträchtigt sind. Es gibt Tote und Verletzte dort, noch mehr als in Israel. Also auch dort ist die Zivilbevölkerung von dem, was passiert, getroffen. Und dafür, dass das nicht so schnell endet, spricht auch das, was Israel vorhat. Israel möchte das Atomprogramm und das Raketenprogramm zerstören oder zumindest so stark beschädigen, dass es um viele Jahre zurückgeworfen ist. Und das dauert lange. Das ist ein langes Vorgehen, weil das Atomprogramm eben zum Teil in Anlagen ist, die tief unter der Erde stecken. Da muss man dann viele Bomben draufwerfen oder große, schwere Bomben. Dafür braucht man Lufthoheit, die man jetzt in Teilen schon hergestellt hat. Und Israel wird sicherlich nicht auf halber Strecke stehen bleiben, denn das wäre dann ein noch größeres Risiko, wenn man das Atomprogramm nicht richtig zerstört hat, aber dafür eine Führung in Teheran, die noch mehr entschlossen ist nach diesem Krieg, dann so je mehr, also noch mehr sozusagen sozusagen schnell zur Atombombe zu kommen.
Aber wenn ich das höre, das klingt ja wirklich nicht nach schneller Lösung und das klingt nach einem sehr, sehr ja, weitreichenden Plan. Also welches Ziel verfolgt da Israel dann weiterhin und was erwartet Israel auch von iranischer Seite? Also wie weit will man gehen?
Also tatsächlich ist das größte Ziel, Bedrohungen auszuschalten. Die Bedrohung durch das iranische Atomprogramm, dadurch, dass nach israelischer Darstellung das Regime in Teheran kurz davor stand, eine Atombombe zu bauen. Und wenn man dann die Töne von dort hört, Aussagen, dass man den Staat Israel vernichten will, dann wird das hier als die größte Bedrohung wahrgenommen. Das will man einerseits erreichen. Es gibt dann aber noch Leute, die auch höhergehende Ziele haben. Zum Beispiel Benjamin Netanyahu, der Premierminister, der sagt manchmal, er möchte das Gesicht des Nahen Ostens verändern. Und da ist eben der Iran tatsächlich der Endgegner. Und ich glaube, der Traum, der am Ende dahinter steht, ist tatsächlich auch ein Regimewechsel in Teheran. Man hat ja früher, als es noch den Schah gab, bis in die 70er Jahre dort sehr gut kooperiert. Dahin möchte man eigentlich wieder zurück. Aber man muss sich natürlich fragen, ob dieser Krieg, diese Eskalation auch im Iran bei der Bevölkerung den Willen jetzt erweckt, sozusagen dort gegen das eigene Regime vorzugehen, oder ob das nicht eher die Wut auf Israel erhöht.
Das auf dem Iran oder vom Iran aus gesehen, jetzt müssen die Menschen in Israel seit Tagen in Schutzräumen ausharren, sie ja auch. Was bekommen Sie mit? Wie denken die Menschen in Israel über diese Angriffe auf Iran?
Also es hat sich ein bisschen geändert. Am Freitag, als ich mit Menschen gesprochen habe, da gab es bei einigen regelrechte Euphorie. Da hat man gesagt, naja, ist richtig, dass wir das jetzt machen, dass diese Bedrohung ausgeschaltet wird. Da hat man vielleicht noch gedacht, dass es schnell geht. Jetzt inzwischen, wo man eben sieht, es dauert länger und wo man eben auch die Feuerkraft des Iran sieht, die man jede Nacht hier wirklich am eigenen Leib zu spüren bekommt, da sind die Menschen natürlich in ihrem Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigt. Da kommen Zweifel auf und da kommt dann eben auch hinzu, dass man der Führung der Regierung hier, die ja rechtsextrem ist, von Benjamin Netanyahu, dass man der eigentlich nicht über den Weg traut. Das Ziel, dass man diese Bedrohung ausschaltet, das wird von den allermeisten Menschen hier geteilt. Das sehen viele so, aber sie sehen jetzt eben auch, dass es länger dauern kann und sie trauen eben der eigenen Regierung nicht. Und das insgesamt sorgt dann doch für eine sehr, sehr gedrückte Stimmung.
Die Diplomatie hat momentan einen schweren Stand, meint unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Trotzdem oder gerade deswegen wird der Krieg beim heute beginnenden G7-Gipfel in Kanada ein wichtiges Thema sein. Zuvor haben schon alle G7-Staaten zur Deeskalation aufgerufen. Und wieder einmal spielt der US-Präsident eine besondere Rolle. Er hat im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran von einem möglichen Deal gesprochen. Was er damit meinen könnte, dazu Georg Schwarter aus dem kanadischen Banff.
Ja, das ist die interessante und große Frage, vor der jetzt die sechs anderen stehen. Vor Abflug in Washington hat er nochmal gesagt, dass er sehr, sehr leicht ein Abkommen zwischen Israel und dem Iran herbeiführen könne. Er hat noch dazu erklärt, dass er unlängst gerade erst mit Putin telefoniert habe, dem russischen Präsidenten. Der habe ihn angerufen, habe ihm angeboten, selber als Vermittler aufzutreten zwischen dem Iran und Israel. Also mit all diesen interessanten und ungewöhnlichen Ideen im Kopf und im Koffer ist Donald Trump hier gelandet.
Und die EU hat sich wiederum klar gegen Russland als Vermittler im eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran ausgesprochen. Russland könne aufgrund seiner Beziehungen zum Iran kein objektiver Vermittler sein, das sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Außerdem besitze Russland angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine keinerlei Glaubwürdigkeit. Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau steht Russland bereits im Kontakt mit Israel und dem Iran. Und auch der türkische Präsident Erdogan hat sich im Konflikt zwischen Israel und dem Iran als Vermittler ins Spiel gebracht. Er hat dem iranischen Präsidenten Pezeshkian in einem Telefongespräch Hilfe bei der Lösung des aktuellen Konflikts und auch bei der Wiederaufnahme der Atomverhandlungen angeboten. Das berichtet das Büro des türkischen Präsidenten. Auch mit US-Präsident Trump hat Erdogan am Wochenende zweimal gesprochen. Und ganz aktuell berichtet das Wall Street Journal, dass der Iran den Wunsch signalisiert, den militärischen Konflikt mit Israel zu beenden und Gespräche über sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Demnach sei eine entsprechende Botschaft Israel und den USA über arabische Vermittler überbracht worden. Offizielle Bestätigungen dafür gibt es aber noch nicht. Ja, während die Aufmerksamkeit momentan auf die israelisch-iranische Auseinandersetzung gerichtet ist, geht das Leid der Menschen im Gazastreifen weiter. Erneut sind in der Nähe von Verteilungszentren für humanitäre Hilfsgüter im Gazastreifen Schüsse gefallen. Mindestens 34 Palästinenser sollen dabei heute im Süden des Gazastreifens getötet worden sein. Das meldet das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Von Israel gibt es dazu bislang keine Stellungnahme. Heute hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Israels Kriegsführung gegen die Hamas erneut scharf kritisiert. Volker Türk will Regierungen in aller Welt wegen der verzweifelten Situation der Menschen im Gazastreifen wachrütteln. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Volker Türks Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat war ein Aufruf zur Verteidigung der Menschenrechte und des Völkerrechts. Überall auf der Welt. Der derzeitige Kurs eskalierender Konflikte und eklatanter Missachtung internationalen Rechts sei durch nichts zu rechtfertigen, so der UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Die israelische Regierung kritisierte er scharf für ihre Kriegsführung, ihre, so Türk, entmenschlichenden Worte, die Blockade humanitärer Hilfe und die Weigerung, internationalen Journalisten zu erlauben, aus Gaza zu berichten. Den Menschen im Gazastreifen werde entsetzliches, unvorstellbares Leid angetan. Die Fakten sprechen für sich, sagte Türk. Die Regierungen überall auf der Welt müssten aufwachen und sehen, was in Gaza geschieht. Alle, die Einfluss haben, sagte er, müssen maximalen Druck auf Israel und die Hamas ausüben, um dieses unerträgliche Leid zu beenden. Der UN-Menschenrechtskommissar forderte auch eine Untersuchung zu den zahlreichen Todesfällen rund um die von Israel und den USA organisierte Lebensmittelverteilung durch die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation. Sowohl Israel als auch die USA haben sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurückgezogen. Sie werfen dem Rat und Menschenrechtskommissar Türk Voreingenommenheit gegenüber Israel vor.
Und damit sind wir beim Krieg in der Ukraine. Und auch da schauen wir auf den G7-Gipfel in Kanada. Dort wird nämlich morgen der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet, um für mehr Unterstützung für sein Land bei gleichzeitig größerem Druck auf Russland zu werben. Und dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die G7 im Vorfeld des Gipfels zu schärferen Sanktionen aufgerufen hat, darüber haben wir heute Morgen schon berichtet. Die EU selbst plant den kompletten Ausstieg aus russischen Energieträgern. Dazu stehen in dieser Woche mehrere Entscheidungen an. Mehr dazu von Thomas Speckhofen aus Brüssel.
Ihre Importe von Öl, Gas und Kohle aus Russland haben die 27 Mitgliedsländer der EU in den vergangenen 3 Jahren schon erheblich runtergefahren. Von rund 40 auf etwa 20%. Russische Kohle zum Beispiel kommt inzwischen gar nicht mehr in die EU. Aber die verbleibenden Einfuhren, vor allem beim Gas, füllen immer noch die Kriegskasse Russlands. Deshalb will die EU-Kommission auch diesen Rest bis Ende übernächsten Jahres, also Ende 2027, komplett auf Null bringen. Auch die Einfuhr von Material für die Kernenergie, wie zum Beispiel angereichertes Uran, soll eingeschränkt werden. Ersatz sollen erneuerbare Energien in Europa und eine stärkere Verteilung der Importe aus anderen Regionen der Welt liefern, um das jeweils einzelne Risiko geringer zu halten. Anfang Mai kündigte die Kommission ihre Vorschläge an. Heute debattiert der Rat der zuständigen Minister über das Konzept. Morgen liegt es in der wöchentlichen Kommissionssitzung vor, um verabschiedet zu werden. Und auch das Europaparlament will das Thema in dieser Woche behandeln. Die nationalen Regierungen sollen bis Ende des Jahres ihre Pläne vorlegen, wie sie das Einfuhrverbot umsetzen wollen.
Die Ukraine hat nach Angaben ihres Verteidigungsministeriums die sterblichen Überreste von weiteren 1245 Soldaten zurückerhalten, die im Krieg gegen Russland ums Leben gekommen sind. Damit sei die vereinbarte Rückgabe gefallener Soldaten abgeschlossen, hieß es in Kiew. Insgesamt sind demnach innerhalb einer Woche mehr als 6000 Leichen zurück in die Ukraine gebracht worden. Die Übergabe war bei russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul vereinbart worden, ebenso ein Austausch von Kriegsgefangenen. Hinsichtlich einer Feuerpause hatten die Gespräche aber keine Fortschritte gebracht. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Tarek Yusbashi. Vielen Dank fürs Zuhören.